Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Es gibt ja so Tage, da fällt es uns leichter als an anderen, in die Arbeit zu gehen oder zum Beispiel auch die Beziehung zu führen, die wir so führen. Was aber, wenn man ständig und immer denkt, boah, Alter, ist das anstrengend hier. Wenn man wirklich ständig auf die Zähne beißt in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird.
Wenn man dauerhaft das Gefühl hat, dass man sich immer nur durchbeißen muss, dass man quasi immer über eigene Grenzen geht, dann würde ich sagen, ist das ein Alarmsignal, das man auch hören sollte.
Das eben, das war Dr. Sarah Schäfer, die ist Juniorprofessorin am Institut für Psychologie der TU Braunschweig und Resilienzexpertin. Sie wird uns gleich erklären, was genau das ist, Resilienz, und wie wir sie vor allem trainieren können, um besser durch den Alltag zu kommen. Denn der ist bei uns allen eben auch mal ziemlich anstrengend, egal ob es jetzt im Privaten ist oder im Job. Und in beidem, sowohl im Privaten als auch im Job, da beginnt ja ganz oft dieser sogenannte Ernst des Lebens. Und wenn man dann den ersten Job später anfängt, wird das ganz oft romantisiert. Egal, ob es die Schule ist oder die Ausbildung. Man sagt dann gerne, oh, das war die beste Zeit im Leben. Nie wieder hatte ich so viel Freizeit. Und im Vergleich dazu ist der erste Job dann sowas wie eine Vorhölle. Bei Ines, da war das genau anders. Sie hat sich nämlich bei uns über Instagram gemeldet, weil sie schon während ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin unfassbar viel nebenher arbeiten musste, ganz lange Wege fahren musste und dazu noch immer ziemlich wenig Geld hatte. Kurz, als sie ihren ersten richtigen Job angefangen hat, war sie mega erleichtert. Endlich Struktur, endlich auch ein bisschen Freizeit. Wie sie den Stress während der Ausbildung überstanden hat, das hören wir jetzt von ihr. Hi Ines.
Hallo.
Wie lange ist denn diese Ausbildung jetzt gerade schon her?
Also ich habe meine Ausbildung von 2013 bis 2016 gemacht und ja, das ist mittlerweile ja 7 Jahre jetzt halt schon her.
So, und jetzt würdest du jetzt nach 7 Jahren im Job immer noch sagen, dass der chilliger ist als die Ausbildung?
Ja, definitiv.
Ja?
Also die Physio-Ausbildung ist schon echt sehr anstrengend und war für mich schon eine harte Zeit.
Kannst du für alle, die jetzt keine Physio-Ausbildung gemacht haben oder irgendwie schon mal davon gehört haben, sagen, was daran so stressig ist, jetzt was die Inhalte angeht?
Die Ausbildung, die umfasst halt relativ viele Fächer und relativ viele von den Fächern sind sehr medizinisch, das heißt, es ist schon sehr viel zum Lernen, also gerade Anatomie und dann auch Physiologie. Insgesamt ist es halt einfach so, dass man auch viel Eigenleistung bringen muss, jetzt gerade wenn es dann um die Patienten geht, zum Vorbereiten, ja.
Warst du da an so einer Physiotherapeutinnen-Schule, so, kenne ich zumindest so, oder warst du irgendwie in einem Betrieb und hast da gelernt und musstest auch noch zur Berufsschule gehen dann?
Nee, also bei der Physio-Ausbildung ist so, dass man praktisch bei einer Schule den Ausbildungsvertrag hat und dann ist es im Prinzip so, die Schule hat Verträge mit den Kliniken, wo man dann die Praktikums praktisch durchläuft und ja, die sind dann halt auch relativ breit gestreut.
Ja. Breit gestreut meinst du, die sind geografisch breit gestreut, also du musst das
ja,
weit
genau.
fahren, ne?
Also bei mir war es so, dass die weiteste Praktikumsstelle über 100 Kilometer tatsächlich von mir zu Hause weg war. Das war ja schon eine große Strecke, also definitiv.
Und wie hast du die zurückgelegt dann?
Tatsächlich mit dem Zug. Ich musste leider mit der Rheintalbahn fahren. Das ist keine so gute Verbindung. Aber insgesamt war es mit dem Zugfahren dann trotzdem so, dass ich dann im Zug recht viel lernen konnte. Vor- und Nachteile halt vom Zugfahren.
Aber du musstest super früh aufstehen, oder? Wahrscheinlich?
Ja, also bei mir war es so, dass mein Zug zu Hause um 5.24 Uhr gefahren ist. Ich dann um 6 Uhr zum ersten Mal umsteigen musste und dann war es relativ lange nochmal eben mit der Rheintalstrecke. Also ich bin von Offenburg dann praktisch Richtung Bad Krozingen gefahren und das ist schon ein gutes Stückchen gewesen.
Das heißt, du hast die Hälfte des Arbeitstages auch eigentlich eher in der Bahn verbracht mit, ich nehme an, vielen Menschen, weil da, wo du wohnst, ist relativ dicht besiedelt so, ne? Und Bahn sowieso immer voll. Und dann so die Arbeit an sich, also was war daran so stressig, dass du dann, als du den ersten Job hattest, so ein bisschen erleichtert aufgeatmet hast?
Bei mir war es halt einfach so, dass ich während der Ausbildung wirklich viel nebenher arbeiten musste. Die Ausbildung, die Physio-Ausbildung kostet Geld. Bei uns war es damals so, dass es fast 300 Euro jeden Monat Schulgebühren waren, die wir bezahlen mussten. Mittlerweile ist das besser mit den Schulgebühren. Aber es war damals halt so, dass ich dann von den Nebenjobs halt immer schauen musste, dass ich halt Geld hatte.
Was hast du da gemacht?
Ich habe tatsächlich viel in der Gastro gejobbt. Ich habe im Pflegeheim als Sonntagshilfe gejobbt. Das war dann so Samstag, Sonntags und an Feiertagen. Und dann habe ich noch in der Kistenfabrik gejobbt am Fließband. Also ganz unterschiedliche Sachen tatsächlich.
Kistenfabrik? Wofür habt ihr denn da Kisten hergestellt?
Für Obst halt, also für Äpfel und Kirschen und sowas. Also.
Und das heißt, wenn ich das jetzt mal so ganz schnell zusammenrechne, du hattest keinen freien Tag?
Ja, also es war dann so, dass ich am Wochenende dann meistens, also wenn ich im Pflegeheim gearbeitet habe, waren das als 5 Stunden, die waren dann morgens dann halt und dann war ich dann um 12:30 fertig und hatte dann auch noch ein bisschen Freizeit. Aber die Tendenz war halt schon so, dass ich eher 6 bis 7 Tage in der Woche arbeiten musste. Das war nicht so schön.
Und welcher Teil davon war für dich am stressigsten, wo du gemerkt hast, so okay, das zieht mir am allermeisten den Stecker?
Tatsächlich war es das, dass man auch sehr wenig planen konnte abends und generell halt auch am Wochenende und dann einfach noch die Zusatzbelastung mit dem Lernen. Also das war schon relativ viel, was man dann halt einfach noch zu Hause halt tun musste.
Mhm. Wusstest du das alles vorher, dass das so krass wird?
Ich wusste tatsächlich schon, dass die Physioausbildung relativ hart wird. Ich habe schon relativ lange Physiotherapeutin werden wollen und dann war es nachher so, dass ich tatsächlich immer wieder halt auch gehört habe, es fallen so viele durch die Prüfung. Also bei uns war es tatsächlich so durch Staatsexamen. Wir sind 24 Leute gewesen, die zum Staatsexamen angetreten sind. Und ja, wir waren nur 16, wo durchgekommen sind. Also wir hatten 8 Leute, die durchgefallen sind durch Staatsexamen. Und weil es halt einfach der Umfang von den Fächern so extrem ist. Also man hat innerhalb von den 3 Jahren halt so viele Fächer. Und teilweise ganz kurz nur, also beispielsweise Biomechanik oder irgendwie so kleinere Fächer. Und wenn man dann halt Pech hat und bei der Prüfung halt dann was drankommt, was man nicht so gelernt hat, dann ist man ganz schnell ja durch Staatsexamen durchgerasselt.
Aber dafür kannst du heute Menschen helfen, wenn sie mit Rücken zu dir kommen und sagen, Ines, da tut's mir weh und du hast dann die Magic Hands und kannst ihnen wieder helfen. Ist das was, was dich vielleicht auch ein bisschen dazu gebracht hat, durchzuhalten, diese Aussicht, ey, irgendwann kann ich Menschen tatsächlich helfen oder was hat dich durchhalten lassen?
Also ich habe schon während der Ausbildung gemerkt, dass es mir extrem viel Spaß macht. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen so ein Faible für Neuropatienten, also gerade Schlaganfall, Parkinson und halt so
neurologische Sachen, härteren Fälle eigentlich.
Multiple Sklerose und sowas. Und ich finde es tatsächlich da immer wieder faszinierend, wie man da eigentlich mit so Kleinigkeiten wirklich schon viel erreichen kann. Also das ist tatsächlich, was mir heute noch immer wieder so ein bisschen, ja, so ein Lächeln aufs Gesicht zaubert beim Arbeiten.
Aber war das sozusagen die Aussicht darauf, dass das irgendwann so sein würde, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt kommen 3 Jahre durchziehen, Zähne zusammenbeißen, wenig schlafen, wenig Geld haben und danach wird zwar die Kohle nicht übermäßig viel mehr, vermute ich jetzt einfach mal. Ne? Aber was hat dich motiviert weiterzumachen? Du hättest ja auch, abbrechen und studieren können, was auch hart sein kann, aber vielleicht nicht ganz so hart.
Also ich wusste halt, dass ich den Job halt wirklich unbedingt machen wollte. Also ich habe mir damals, wo es darum ging, was will ich machen, halt auch überlegt, dass ich einen Job haben will, wo flexibel und abwechslungsreich ist. Und als Physio ist halt einfach so, dass man halt auch von den Stunden relativ flexibel arbeiten kann. Also das ist das, was ich eigentlich auch echt gut finde. Und dass halt eben die Bereiche so vielfältig sind. Mhm. Also
glaubst du, diese Zeit, die du uns jetzt so beschrieben hast mit den langen Zugfahrten, den Nebenjobs, dem Lernen zu ungünstigen Zeiten, sage ich jetzt mal, dass die dir was gebracht hat, wovon du heute immer noch profitierst? Bist du sozusagen härter im Nehmen geworden?
Also ich denke schon. Also ich bin heute auch noch, gerade was die Nebenjobs angeht, auch immer wieder ganz froh, was für Erfahrungen ich da machen konnte, weil ich denke, manchmal ist halt einfach auch gut zu sehen, wie es anders irgendwo läuft. Bei den Leuten, die in der Pflege arbeiten, die nachher dann halt einfach von den Schichten und auch von den Urlaubszeiten immer so Probleme haben. Wenn ich gucke, bei den Leuten am Fließband, die dann wirklich relativ schnell halt Beschwerden kriegen. Also das ist schon so, dass ich da, glaube ich, auch ja doch gesehen habe, für was so Jobstrukturen halt irgendwie auch gut sind.
Also du würdest
das ein bisschen doof. Ja.
Du würdest es nochmal durchziehen, deine Ausbildung.
Ja, also ich denke, ich würde die Ausbildung auf jeden Fall nochmal machen. Ja.
Sagt Deutschlandfunk Nova-Userin Ines. Vielen herzlichen Dank.
Gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Jeder und jeder von uns hat ja mal schwierige Phasen im Leben. Mit Stress, mit vielen Herausforderungen, vielleicht auch mit Krankheiten. Dann gibt es die einen, die kommen damit besser klar und die anderen, die kommen damit weniger gut klar, sind vielleicht mal mehr oder mal weniger resilient. Und da sind wir schon bei einem großen Buzzword bei diesem Thema, Resilienz. Ich würde es jetzt einfach mal mit Widerstandsfähigkeit übersetzen, also der Fähigkeit, eben auch diese schwierigen Phasen zu überstehen. Wer hat diese Resilienz eigentlich und warum? Und kann man die vielleicht auch trainieren? Kann man Resilienz lernen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Sarah Schäfer. Sie ist Juniorprofessorin am Institut für Psychologie der TU Braunschweig und forscht zur Resilienz. Hallo.
Hallo.
Wie gut ist denn die Übersetzung Widerstandsfähigkeit für Resilienz?
Ja, ich würde sagen, die ist ziemlich adäquat. Ich habe mich auch gerade sehr darüber gefreut in der Anmoderation, dass es darum geht, man ist mal mehr, man ist mal weniger resilient. Das ist für mich ganz wichtig, das mitzudenken, also dass Resilienz nicht etwas Statisches ist, was man hat, was man nicht hat, sondern dass Resilienz auch bei einer Person mal vorliegen kann und in einer anderen Belastungssituation vielleicht nicht. Also das ist etwas, was uns ganz wichtig ist, das mitzudenken, weil wir Resilienz als Ergebnis sehen, weniger als Persönlichkeitseigenschaft. Das ist etwas ganz Wichtiges in dem Feld. Aber ja, so ganz grundsätzlich würde ich damit gehen, dass Resilienz etwas damit zu tun hat, dass wir mit Widerständen, mit Stress im Leben gut umgehen können.
Und das ist Ergebnis von was? Erziehung, Lebenserfahrung, hinfallen, wieder aufstehen, lernen?
Ja. Von alledem und wahrscheinlich auch der Interaktion dieser Dinge. Also natürlich hat es was damit zu tun, auch einfach mit was für einer genetischen Ausstattung komme ich auf die Welt. Das hat natürlich auch damit zu tun, was haben meine Vorfahren erlebt, was hat das mit deren Erbgut gemacht. Das ist jetzt weniger meine Expertise, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Boden, auf den das fällt, was man dann erlebt. Und dann hat das natürlich sehr viel damit zu tun, was erlebe ich in meiner Kindheit, wie gehen beispielsweise meine zentralen Bezugspersonen, meine Eltern mit Herausforderungen um, was lerne ich da, was nehme ich mit und natürlich auch mit ersten eigenen Erfahrungen, also wie gehe ich mit dem ersten Stress in der Schule um, wie gehe ich mit Herausforderungen um, die vielleicht in meinem Elternhaus passieren. Und ja, dann entwickeln sich da eben Unterschiede, die dann wiederum bedingen, wie gut oder schlecht man das bei bestimmten Situationen hinkriegt, die dann auch zu meistern.
Aber ich würde jetzt daraus nicht folgern, dass man pauschal sagen kann, je bewegter eine Familiengeschichte ist, umso resilienter ist man.
Ja, also das ist eigentlich eine gute und spannende Frage, weil es gibt schon solche Ideen, dass es sowas gibt wie Stressimpfung. Also dass so gar kein Stress, dass das auch nicht so gut ist, weil dann lernt man auch nicht damit umzugehen. Was auf keinen Fall so ist, ist, dass mehr Stress besser ist quasi. Es gibt durchaus Forschung, die zeigt, dass so eine, ja, würde ich sagen, eine moderate, eine mittlere Belastung, dass die auch gar nicht schlecht ist. Also dass so dieses, ja, gar nicht lernen, mit Herausforderungen umzugehen, mit Widerständen umzugehen. Das ist nicht so gut, aber ein hohes Stresslevel, vor allem dann, wenn Kinder noch nicht und auch Jugendliche nicht die Ressourcen haben, das auch zu bewältigen, das ist auf jeden Fall schädlich und das ist relativ gut auch in Forschung zu zeigen.
Wenn wir über Stress reden, welche Form von Stress oder auch Herausforderungen meinen wir da? Jetzt? Also sind das zum Beispiel so Sachen wie Kinder in die Schule fahren, dann nimmt man ihnen die wichtige Erfahrung, an der Ampel auch mal bei Rot stehen zu bleiben oder über welche Herausforderungen sprechen wir da?
Ja, wenn wir von Stress reden, dann ist das ein sehr weites Feld, also eins, was ja geht von kleinen Stressoren des Alltags, also auch mal mit Prüfungsstress umgehen können, mit Zeitdruck umgehen können, das sind die kleinen Stressoren, aber Stress, wenn wir in die Resilienzforschung schauen, sind teilweise auch sehr große Stressoren, also beispielsweise auch einschneidende Ereignisse, wie beispielsweise der Verlust eines Elternteils, vielleicht auch die Scheidung der Eltern, das ist ja auch etwas, was viele Kinder und Jugendliche erleben. All das sind quasi Stressoren, die sind natürlich unterschiedlich relevant, unterschiedlich groß, aber es geht quasi bei Resilienz darum, sowohl die kleinen als auch die großen zu meistern.
Heißt das dann, man kann die eigentlich gar nicht lernen, weil das sowieso sozusagen die Summe der Teile ist aus der Vergangenheit?
Nee, das wäre eine sehr pessimistische Nachricht, die ich ungern verbreiten will.
Sehr gut.
Man kann sehr gut an seiner Resilienz arbeiten quasi und es gibt auch Studien, die zeigen, dass quasi Resilienz gestärkt werden kann, wenn wir an Resilienz arbeiten, um uns auf zukünftige Belastungen vorzubereiten, dann trainieren wir vor allem Resilienzfaktoren. Das ist sowas wie Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass ich quasi Herausforderungen wie beispielsweise eine Ausbildungssituation auch meistern werde. Also diese Überzeugung, das schaffe ich quasi, das ist etwas, was man trainieren kann. Sowas wie Optimismus, das ist auch ein Resilienzfaktor. Also inwiefern bin ich auch der Meinung, dass die Dinge eher gut entwickeln werden als schlecht entwickeln werden. Auch das ist ein wichtiger Resilienzfaktor. Und auch sowas wie die Fähigkeit, Dinge positiv neu zu bewerten. Damit ist gemeint, dass man manchmal vielleicht im ersten Affekt auch etwas als sehr belastend wahrnimmt, aber dass man es dann eben auch schaffen kann, vielleicht mal den Schritt zurückzugehen und eine andere Perspektive auf diese Herausforderungen einzunehmen. Und diese positive Neubewertung, das ist auch einer der am besten abgesicherten Resilienzfaktoren. Und die kann man trainieren, das ist nicht so einfach und kostet auch ein gewisses Maß an Mühe, aber man kann die trainieren und dann kann man einer Studienlage nach auch wahrscheinlich besser mit Herausforderungen umgehen.
Und da muss ich wohin gehen, um das zu trainieren?
Ja, eine Möglichkeit ist wirklich ein Resilienztraining zu machen. Es gibt da auch verschiedene Online-Angebote für. Da möchte ich mich jetzt gar nicht für eins aussprechen und sagen, macht ihr alle dieses. Es gibt beim Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz auch eine Resilienzambulanz, wo man sich hinwenden kann, um Resilienz zu stärken. Und auch von verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen gibt es auch mittlerweile Stressbewältigungs- und Resilienztrainings, die häufig auch kostenlos für Versicherte angeboten werden. Mhm. Man sollte immer darauf achten, dass es ein seriöser Anbieter ist. Und wenn da eine gesetzliche Krankenkasse dahinter steht oder ein Forschungsinstitut, dann ist man da meistens bei einer ganz guten Anlaufstelle.
Ja, und so ein Rat, wenn man jetzt vielleicht weder Zeit noch Lust auf sowas hat, weil man irgendwie denkt, ah nee, komm, das schaffe ich doch irgendwie alleine, sowas wie, komm, muss ich einfach nur durchbeißen. Wie hilfreich sind solche Ratschläge?
Ja, ich glaube, sich einfach nur durchbeißen oder mal die Zähne zusammenbeißen, das kann grundsätzlich kurzfristig auch mal helfen. Und das ist auch gar nicht schlecht, wenn man quasi weiß, das möchte ich unbedingt, das ist ein ganz wichtiges Ziel im Leben, dann sich da auch mal anzustrengen. Wenn man dauerhaft das Gefühl hat, dass man sich immer nur durchbeißen muss, dass man quasi immer über eigene Grenzen geht, dann würde ich sagen, ist das ein Alarmsignal, das man auch hören sollte. Und dann sollte man sich auch in irgendeiner Form Unterstützung suchen. Und dann kann eben beispielsweise so ein Kurs, da gibt es auch mittlerweile gute Online-Angebote, ganz gut sein, um mal darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich mit mir um und wie kann ich mich auch mental gesund durch solche herausfordernden Zeiten bringen.
Ist dann wichtig, immer so ein Ziel zu haben, auf das man dann vielleicht hinarbeitet, dass dieses Durchbeißen auch leichter fällt, weil man weiß, irgendwann ist es vorbei mit dem Stress?
Ja, ich glaube, das ist durchaus wichtig, wenn man weiß, wieso man so etwas tut, wenn man quasi in seinem Leben quasi dauerhaft in so einem Modus ist, dass man das Gefühl hat, ich komme so von einer Phase des Durchbeißens in die nächste und eigentlich weiß ich so gar nicht, wo soll das hingehen, dann ist das besonders kritisch und da muss man da auch nochmal hinschauen, wieso ist das so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, und jetzt sind die letzten Monate meiner Ausbildung und ich möchte unbedingt Physiotherapeutin werden, dann weiß man ja auch, wofür man das tut. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Motivator. Also wenn quasi die Motivation so wirklich aus einem selbst herauskommt, man intrinsisch motiviert ist, dann ist das ein wichtiger Antreiber und das darf man auch mal für einige Monate machen. Wichtig ist dann aber auch danach nochmal zu gucken, wie kann ich nach so einer Stressphase was machen, was mir auch wieder gut tut, was mich runterholt, sei das Urlaub, sei das irgendwie Treffen mit Freunden. Das ist wichtig, da eine Balance zu finden.
Wenn man sowas feststellt, dass man immer wieder in so eine Situation kommt, wo man eher sich durchbeißt, als irgendwie so smooth durchzugehen, was kann denn da passieren, wenn man sich immer wieder durchbeißt?
Ja, das fühlt sich unfassbar anstrengend dann wahrscheinlich an und wahrscheinlich ist es das auch auf Dauer. Also ich bin ja nicht nur Resilienzforschende, sondern auch Psychotherapeutin und das ist zum Beispiel was wir häufig hören, wenn Patientinnen zu uns in Sprechstunden kommen, dass so ein dauerhaftes Gefühl von sich durchbeißen da ist und dann ist es eben gefährlich, dass das irgendwann auch in eine dauerhafte Erschöpfung kippt. Also dass wir vielleicht auch über sowas wie ein Burnout nachdenken. Und deswegen ist das gefährlich und deswegen sollte man dem dann auch irgendwie nachgehen und gucken, was ist da eigentlich los, warum fühle ich mich denn immer so getrieben, so gestresst quasi, so am Durchbeißen und dann eben auch, wenn man merkt, das ist wirklich belastend, sich dann professionelle Hilfe zu suchen.
Und ist Aufgeben auch eine Option oder ist man dann für immer und ewig nicht resilient?
Das ist eine gute Frage nach Aufgeben. Ich finde, das Wort Aufgeben klingt ja auch schon so nach Niederlage. Ich würde sagen, manchmal ist geordneter Rückzug vielleicht auch eine gute Idee.
Oh, das ist mir zu militärisch.
Stimmt, das ist vielleicht auch nicht die beste Analogie. Aber vielleicht, ja, mal einen Schritt zurück machen und zu überlegen, wie wie wichtig ist mir dieses Ziel? Und vielleicht nicht zu sagen, ich resigniere, weil das reicht ja alles nicht, ich kann das nicht oder es ist mir alles zu viel. Das ist vielleicht eine schwierige Erfahrung, die man machen kann. Aber vielleicht kann man manchmal auch wirklich diesen Schritt zurückgehen und nochmal darauf gucken, ist es das jetzt wirklich wert? Möchte ich das noch? Oder haben sich vielleicht auch meine Prioritäten geändert? Und ich glaube, dann ist quasi ja zu sagen, nein, eigentlich ist mir das gerade gar nicht mehr so wichtig und ich entscheide mich für einen anderen Weg, dann ist das sicher auch manchmal eine gute Lösung und vielleicht auch gar nicht aufgeben, sondern eigentlich eine kluge Lösung einer herausfordernden Situation.
Sagt Sarah Schäfer, Juniorprofessorin am Institut für Psychologie der TU Braunschweig und sie arbeitet auch am Leibniz-Institut für Resilienzforschung, wo man Resilienz trainieren kann. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Also, gute Nachricht, haben wir eben gehört, Resilienz kann man lernen, dafür muss man gar nicht so eine bewegte Familiengeschichte haben. Mehr Infos gibt's im Netz. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.